Karfreitag ist eigentlich ein trauriger Tag. Da darf man nicht tanzen, da darf man nicht mal im Fernsehen werden, nicht mal die Filme gezeigt, wie Heide auf der Alp und so weiter. Man muss traurig sein. Nein, wir sind nicht traurig, wir sind glücklich. Es ist vollbracht. Halleluja. Das ist die Botschaft und das ist das Evangelium. Und ich möchte heute an diesem Morgen ein paar Sachen sagen. Du wirst vielleicht ein bisschen erschüttert sein, denn du sagst, so habe ich das noch nie gesehen. Aber ich möchte theologisch den Tod Jesu, die Kreuzigung begründen. Und mein Thema ist, war Golgatha ein Unfall oder war es ein Plan Gottes, das von Ewigkeit zu Ewigkeit schon geplant und vorgesehen ist? Und für wen ist Jesus gestorben? Natürlich sagen wir Christen, für mich. Aber Jesus ist nicht für mich gestorben. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Mächte der Finsternis zur Schau getragen, öffentlich die Herrschaften, angefangen von Pilatus, die Juden, die Römer, alle hat er zur Schau getragen und sie blamiert öffentlich. Der Sieg Jesu Christi hat eine größere Dimension, darüber will ich sprechen. Es war kein Unfall, keine Katastrophe, kein Desaster, es war ein Plan Gottes. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich zu den nächsten Gottesdiensten ein. Morgen werde ich über die Höllenfahrt Jesu sprechen. Jesus ist hinabgestiegen an den untersten Örter der Hölle, hat den Teufel gefangen. Er ist in der Hölle eingebrochen. Einer, davon keine Sünde wusste, hat die Hölle betreten. Und die Teufel, die Dämonen, die konnten mit dem Herrn Jesus nichts mehr anfangen. Ein Gerechter betrat die Hölle, ein Heiliger. Und das ist ein Geheimnis. Der Samstag, darüber spricht man nicht viel, der stille Samstag, ja, ein stiller Tag ist es, man weiß gar nicht, was da los ist. Jesus hat den Teufel gebunden, den Starken gebunden, die Hölle gefangen genommen, die ganzen Menschen, die in der Hölle waren, hat er rausgeführt in die Freiheit. Und die Hölle ist geplündert durch Jesus Christus, Halleluja. Und die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht, die Hölle ist für den Teufel gemacht und seinen Anhang, seine Dämonen, seine Fürsten, seine Mächtigen und die mit dem Teufel mitmachen. So, nur nebenbei, ihr seid herzlich eingeladen, ich spreche heute über die Kreuzigung Jesu. Jesus sagt, beweint nicht mich und beweint nicht mein Leiden, meine Schmerzen, beweint euch und eure Kinder. Also wir sollen traurig sein über uns und unsere Kinder und über den Adam natürlich. Adam ist der Urheber des ganzen Übels hier, dass wir unter dem Fluch sind. Wir sind als Geiseln genommen worden vom Satan. Ja, Golgatha war der Wille Gottes von Ewigkeit her, sogar von Jesus selbst gewollt und geplant. Von Jesus selbst. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Er wurde nicht gezwungen, wurde nicht erpresst und so weiter. Er wurde nicht vergewaltigt. Er hat sich freiwillig entschieden. Jesus wollte ganz bewusst am Kreuz sterben. Er wollte nicht, wie der Teufel es wollte, dass er im Garten krepiert. Da schwitzte schon Wasser und Blut. Da war er ganz nahe vor dem Herzinfarkt. Und er sagt, nein, Vater, hilf mir. Ich will nicht im Garten oder dem Olivenbaum sterben. Nein, ich möchte am Kreuz gehen. Denn das Kreuz soll das Zeichen des Sieges sein. Er wollte an diesem Marterpfahl hängen. So, das war ursprünglich sein Plan und Gottes Wille. Für wahre Trug, unsere Sünde, unsere Schuld, sagen wir uns, beten wir uns, danken Gott dafür. Ist alles schön und lieb. Aber der eigentliche Grund, warum starb Jesus? Warum kam er in diese Welt? Golgatha wurde gleich nach dem Sündenfall festgelegt. Und dein Nachkomme, Eva, wird der Schlange in die Füße stechen, dein Bein stechen. Und du wirst, ja, du wirst leben. Durch diesen Tod Jesu wurde die Schuld hinweggetan. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Das hat Jesus getan. Golgatha stand Jahrtausende vorher schon fest. Bevor es Juden gab, bevor es mich und dich gab, bevor es irgendwie die Römer gab, bevor irgendeinen Menschen gab, die Ewigkeit war schon festgelegt. Jesus Christus hat geplant, er sagte, ich werde gehen, ich werde die Welt erlösen, ich werde die Menschen freikaufen, ich werde das tun. Ich werde diese Geiseln befreien. Golgatha war Geiselbefreiung. Er hat hier etwas getan und der Teufel wollte mit allen Mitteln verhindern, dass Jesus nicht geboren wird, dass es keinen Abraham gibt, dass es keine Menschen gibt, der schon Genmanipulation damals schon probiert zum Vermischen Dämonen und Geister und so weiter, vermischen sich unter den Menschen, damit eine ganz neue Rasse entsteht. Roboter, wie heute zum Beispiel. Und etwas ganz anderes geplant. Der Teufel wollte das Kreuz zunichte machen. Dann hat er versucht zu verhindern, dass es keinen Juden gibt, dass die Juden zerstreut werden, dass sie in ägyptische Sklaverei sind, dass die in der babylonischen Gefangenschaft sind, dass der ganze Stammbaum Davids zerstört wird, dass kein reinrassiger Nachkomme Davids da ist, und Gott hat es trotzdem geschafft, durch viele, viele, viele Umstände und Umwege geschafft, dass Jesus kommen konnte. Und die Geschichte mit Israel, die Geschichte mit den Juden, die Geschichte, ja, mit Abraham und so weiter, ist nur ein Einschub in die Geschichte. Müsste gar nicht sein, wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre. Jesus ist von Ewigkeit her geplant, ist ursprünglich von Gott gewollt worden, und viele haben Golgatha noch gar nicht begriffen. Warum ist Jesus gestorben? Was war der Grund seiner Leiden und so weiter? Ich möchte ein paar Sachen erwähnen, das ist mir wichtig. Er ist nicht für meine persönliche Sünde gestorben. Glaubt es ist gut, dass du das glaubst, aber das ist nicht der wahre Grund. Er starb, um dem Teufel die Macht zu nehmen, der Anspruch zu nehmen über mein Leben, über meine Vergangenheit, über meine Zukunft, über meine Gegenwart. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Das war der Grund. So, ich habe nichts getan, damit Jesus sterben musste. Gewiss, ich habe falsch gelebt vielleicht, aber das ist meine private Sache. Hat nichts zwischen mir und Gott was zu tun. Der Teufel ist es, der uns hier von Gott getrennt hat. Golgatha war dein Werk des Teufels, und da sieht man die Ausgeburt der Hölle, wie Jesus behandelt wurde. Unmenschlich, unbarmherzig, grausam. Ich weiß nicht, ob du schon den Film Passion gesehen hast, aber da siehst, was alles so, wie Jesus behandelt wurde. Geschlagen, angespuckt, nicht nur einmal, dem wurde ins Gesicht gespuckt, die Dornenkrone aufgesetzt. Und die Kreuzigung war eine Bloßstellung des Teufels. Die Bloßstellung des Teufels. Nur, dass du es verstehst, dass der Teufel besiegt ist, dann kämpfst du ganz anders, dann lebst du ganz anders, dann sagst du, Teufel, rutsch mir einen Puckel runter, du bist besiegt, hast mir nichts zu sagen, nichts mehr zu melden, Jesus ist Sieger. Wir haben ein Problem. Seitdem der Mensch, der Satan diese Rebellion gegen Gott veranstaltet hat, gegen Gott rebelliert hat, dann hat er den Menschen mit hineingezogen. Und jetzt haben wir dieses Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist. Stockholm-Syndrom, da machen die Geiselnehmer zusammen eine ganze Geschichte mit den Geiselnehmern. Und die verbinden sich, vereinigen sich mit den Geiselnehmern. Und ja, der Geisel, die macht doch gute Sache, diese Geiselnehmer. Und manche glauben, der Teufel ist ein guter Mensch, ein guter Geist, ein gutes Wesen. Stockholm-Syndrom. Und in diesem Stockholm-Syndrom sind wir drin, durch den Sündenfall, durch die Rebellion, was von Satan hier passiert ist. Und Satan hat es getrieben, uns in die Enge, in die Sackgasse, in die Verzweiflung, dass wir kein Leben, keine Hoffnung, keinen Frieden haben. So, Jesus kam, uns Menschen zu erlösen aus der Geiselhaft. Also ich bin keine Geisel mehr der Dämonen, der unreinen Geister, der Finsternis, der Hölle. Der Teufel war Gottes ewiger Widersacher und hat versucht, die Menschheit von Gott wegzudrängen. Versteht die Hintergründe und die Zusammenhänge, was es war, warum Jesus sterben musste. Er sagte, ich muss. Und hat seinen Blick nach Jerusalem gerichtet, schnurstracks, und sagt, ich muss das. Ich muss nach Jerusalem gehen. Ich muss die Werke vollenden, die von Ewigkeit her vorgesehen sind. Gott selbst macht dir reinen Tisch mit dem Teufel. Und jetzt kann ich zu Gott kommen. Er hat sich selbst mit Gott versöhnt. Er, Jesus Christus, Sohn Gottes, hat uns mit Gott versöhnt. Hier litt Gott selbst. Hier büßte Gott selbst. Hier bestrafte Gott sich selbst und sagte, ich werde meinen Sohn opfern, ich werde alles tun, damit die Menschheit gerettet werden kann. Aus den Klauen der Hölle, aus den Klauen der Finsternis. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt, das System, in dem die Menschen lebten, die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet, egal wo sie sind. Wenn du in der Hölle bist, in der untersten Hölle, im untersten Verlies wärst, das bist du nicht mehr. Wir haben keine Hölle mehr. Die Hölle ist überwunden. Die Hölle ist besiegt. Und in meiner Bibel heißt Hölle, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Diese Dinge gibt es nicht, seit Jesus Christus auf Golgatha gelitten hat. Aber angenommen, du wärst noch drin. Und meine Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, egal wo er ist, der wird gerettet werden. Selbst wenn er auf dem Mond wäre, oder selbst wenn die Menschen zum Mars fliegen würden, und das werden sie eines Tages, und dort krepieren würden, und dort irgendwo liegen gelassen würden, sie werden gerettet. Im gesamten Universum. Es gibt einen Namen, das uns rettet. Gott gab den Menschen nicht auf, er gab seinen Sohn, damit dieser Sohn runtergeht und uns aus diesem Stockholm-Syndrom befreit. Wir haben einen Pakt mit dem Satan gemacht. Wir lebten mit dem Geißen zusammen. Die haben uns gut behandelt, die haben uns nichts getan und so weiter. Wir haben Frieden gehabt und wir dachten, das ist alles richtig. Und das war falsch. Und davon sind wir erlöst worden. Gott gab seinen Sohn aus seiner Liebe zu uns, weil er die Menschheit von Anfang an geliebt hat. Er wollte jemanden haben, der ihm gegenübersteht, mit ihm kommuniziert. Und er hat die Hölle nicht geschaffen für den Menschen, sondern für die Teufel und die unreinen Geister, für die gefallenen Engel. Und wir wissen ja, ein Drittel der Engel ist gefallen gewesen. Gott hat sich reduziert, sich vermindert, so klein geworden. Ja, in Bethlehem im Stall geboren und dann vom der Krippe bis zum Kreuz, den ganzen Weg ging Gott, ja, für die Erlösung der Menschen, damit der Mensch erlöst wird. Wir haben die Engel gesungen, er wird sein Volk erretten. Sein Volk, die Gläubigen, die Menschen, das Geschöpf Gottes. Und das war der Auftrag des Vaters. Rette die Menschen. Wenn du kannst, mein Sohn, rette. Und Jesus hat sich entschieden, ich werde die Menschen retten, was es auch koste. Es war Gottes Aktion und Gottes Plan und Gottes Wille. Golgatha war kein Zufall, kein Unglück, keine Katastrophe. Damit du das besser verstehst, weißt du, in den Evangelien ist die Geschichte Jesu. Lies Markus Kapitel 12, lies Matthäus Kapitel 21. Und hier geht es um die Weingärtner. Die Weingärtner haben gesagt, den Garten kriegt der Herr nicht mehr zurück. Das ist unser Garten. Wir haben bewirtschaftet, wir haben den Garten bebaut und so weiter. Und Jesus ist der Sohn des Großgrundbesitzers, dieses großen Herrn, und er bringt den Garten, den Weingarten wieder zurück zum Vater. Das war Jesus. Und das ist seine Geschichte. Die Geschichte von den Weingärtnern. Das Gleichnis von diesen ungerechten Weingärtnern. Er geht hin und er überwältigt die Rebellen und erledigt die ganze Geschichte und verschafft sich Zutritt zu den Besitzern. Lies mal, der kam runter, wurde sogar ermordet, aber dann hat der Vater das alles Mögliche in die Wege geleitet, dass er wieder der Eigentümer des Weinbergs ist. Wenn du diese Geschichte richtig verstehst, verstehst du den Sinn und den Zweck von Golgatha, was der Grund war, warum Jesus sterben musste, warum Jesus sein Leben hingab, damit Gott wieder sein Recht bekommt, damit Gott wieder geehrt wird, damit Gott wieder gepriesen wird, damit man Gott wieder dient. Und das war ohne Zwang, ohne Druck. Die Weingärtner, das ist der Teufel, die gefallenen Engel, diese Dämonen, diese Besitzer, die sind die sagen, das gehört jetzt uns, die Erde ist mein Platz, mein Revier. Und ich lasse niemand hier rein. Und Jesus kam, um Gottes Besitz zurückzuholen, die Rebellion zu beenden und den Bösen gar auszumachen. Wir sehen auch die Geschichte von der Reinigung des Tempels. Zweimal hat Jesus den Tempel gereinigt. Jesus hat nicht im Tempel gebetet. Jesus hat meistens draußen gebetet, denn der Tempel ist zu einer Räuberhöhle geworden gewesen, zu jener Zeit. Da hat man Schachermacher gemacht, da hat man gehandelt, da hat man gekauft und verkauft und so weiter, aber da hat man nicht gebetet. Nur vielleicht ab und zu mal, so wie man in der Kirche mal so hohe Feiertage gefeiert hat. Der Tempel war eine Räuberhöhle. Und Jesus hat wieder den Tempel zum Tempel gemacht. Der Vorhang zerriss, als er starb. Und wer im Heiligtum war, der war im Allerheiligsten. Eine tolle Sache, was passiert ist durch die Kreuzigung Jesu. Die Aktion, also Golgatha, war ein Auslöser für unsere Errettung, unsere Befreiung, dass uns plötzlich die Augen aufgehen. Wir sind betrogen von diesem Luzifer, von diesem Engel des Lichts, von dem Teufel. Wir sind betrogen worden. Endlich merken wir. Und Jesus hat provoziert und er hat ganz bewusst herausgefordert. Er wollte sterben. Deshalb hat er die Mächtigen herausgefordert, die provoziert, die Religiösen und sogar den Teufel selbst. Und ständig, solange er hier unter uns weilte als Mensch, hat er ständig sich mit dem Teufel angelegt, die Dämonen vertrieben, verjagt und sie blamiert öffentlich. Darum handelten auch die Priester so schnell, als sie merkten, wir haben wenig Zeit, der schafft es noch. Und dann kaufen sie noch Belastungszeugen und du siehst, die Religiösen waren es, die Jesus in den Tod getrieben haben. Kreuzigen. Denn Pilatus wäre doch vollkommen wurscht gewesen, was der da macht und so weiter. Und der hohe Priester fragt selbst dann Jesus noch, nachher noch, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus, was sagt er? Der fordert sie richtig raus in Lukas Kapitel 22, Vers 69 und Matthäus Kapitel 26, Vers 63. Du sagst es! Und du sagst es, du erklärst es. Von nun an werdet ihr sehen, dass Menschensohn zu Rechten der Allmacht Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen. Du sagst es. Bist du der Sohn Gottes oder nicht? Du sagst es. Denk drüber nach. Jesus stellt sich nicht als Gottes Sohn dar, als Menschensohn. Nirgendwo hat Jesus gesagt, solange er lebte, ich bin der Sohn Gottes. Nur der Heilige Geist hat es offenbart. Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das begreifen, was alles geschehen ist um Golgatha. Jesus, stell dir vor, du sagst es. Ich bin der Sohn Gottes, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt muss er vorstellen, was da passiert. Der Hohe Priester weiß, um was es geht. Die zwei großen Verheißungen, der König und der Messias. Und Jesus ist der große Priester. Und für einen hohen Priester gab es nur zwei Reaktionen. Entweder er fällt zu den Füßen Jesu nieder und sagt, mein Herr, mein Gott. Oder sagt, du lügst. Du bist ein Lügner, ein Gotteslästerer. Entweder nimmt er den Anspruch an, dass Jesus der Herr und der König ist und ihm nachfolgt, oder er sagt, nein, weg mit dir. Und die hohen Priester haben das wirklich das Zweite gewählt. Weg mit ihm. Sie haben mit dem Teufel zusammengearbeitet. Und die ganzen religiösen Leute in aller Liebe können denken von mir, was ihr wollt. Die religiösen Leute, das Establishment, arbeitet mit dem Teufel zusammen in aller Liebe. Denkt darüber nach. Die Obersten, die Mächtigen, die Starken, die tun nicht den Willen Gottes, sondern die tun, was der Teufel ihnen sagt und diktiert. Und hier, der Messias steht vor ihnen und jetzt gibt es nur einen Weg. Kreuzigen, weg mit ihm, wir wollen mit diesem nichts zu tun, das ist ein Gotteslästerer. Aber Jesus hat an keiner einzigen Stelle Gott gelästert. Im Gegenteil, er hat ständig und überall Gott die Ehre gegeben, Gott gepriesen, Gott gelobt. Und es gibt keine dritte Möglichkeit für den hohen Priester. Und dann zerreißt er seine Kleider und die Priester mit ihm, die anderen hohen Priester, die dort sind. Und in der Bibel steht es, der Priester soll sein Gewand nicht zerreißen. Und wenn er sein Gewand zerreißt, ist sein Dienst vorbei. Und der hohe Priester zu jener Zeit, und zwar nicht nur er, sondern die Priester, die damals lebten und dabei standen, die zerrissen ihre Kleider, lies mal in der Bibel. Und damit hört der jüdische Priesterdienst, der Tempeldienst auf, der Tempel hört auf und Israel beendet auch ihre Geschichte. Israel ist seitdem eine Nation wie alle anderen Nationen. Und dann als Pilatus schreibt noch etwas ganz Gewaltiges. Öffentlich wird Jesus bekannt als der Sohn Gottes. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn du das alle, diese ersten Buchstaben zusammen addierst, so wenn man im Judentum, im Hebräischen manchmal liest, dann heißt es Jahwe. Und deshalb sagt auch der hohe Priester, schreibt es nicht, schreibt, dass er gesagt hat, er wäre der König der Juden. Und sagt, Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ist, das ist Jesus, der Sohn des Gottes. Und sie haben Gott gekreuzigt, sie haben Jahwe gekreuzigt. Das war für die Juden ein Schock, ein Schrecken. Und du siehst, Golgatha war geplant, dass der Teufel offenbar wird, die Religion offenbar wird. Und dann schrieb er noch in drei Sprachen, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, in der Sprache der Wissenschaft, in der Sprache der Politik, Lateinisch und in der Sprache der Religion, Hebräisch, in drei Sprachen. Jeder soll wissen, Seele, Geist und Leib soll wissen, sie haben Gott gekreuzigt. Und Gott versucht zu vernichten, aber Gott kann man nicht vernichten. Gott lacht und spottet ihrer. Du sagst, das war alles Zufall. Das gibt keinen Zufall bei Gott. Wenn du schon die Psalmen liest, Psalm 22 ist der Kreuzigungspsalm Jesu. Jesus betet diesen Psalm, als er am Kreuz hing, wortwörtlich. Er betete. Und alles, was er dort aussprach, das wurde ja vorausgesagt, Jahrhunderte. Vom David, König David ganz besonders, der hat sein Problem, seine Not hier drin beschrieben und dann ja beschreibt er. Dann nimmt Jesus es an als Sohn Davids, er wurde dort gekreuzigt. Wir alle wissen und hören, was die Leute dort sagen. Denn der Hohepriester, der hat seine Kleider zerrissen und sagte, Schluss damit, wir wollen sowas nicht hören. Denn jeder, der das gehört hat, diese Gotteslästerung, entweder hat er das angenommen oder hat er das abgelehnt. Es gab zwei Möglichkeiten. Und heute gibt es auch nur zwei Möglichkeiten für uns. Entweder nehmen wir Jesus, den Gekreuzigten, an als unseren Herrn, als unseren König, fallen vor ihm nieder, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, oder wir sagen, weg mit ihm. Ich will damit nichts zu tun. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Das war perfekte Empörung gegen Gott. Und hier damit, indem sie die Kleider zerrissen haben, hat das Judentum aufgehört zu existieren. Gibt's Juden natürlich. Der Rest, was übrig geblieben ist, das sind die Pharisäer. Aus den Pharisäern kam das Judentum heraus. Die Sadduzäer und die Essener sind untergegangen. Golgatha war also kein Zufall, sondern ein Plan Gottes zur Erlösung der Menschen aus diesem Stockholm-Syndrom rauszuholen, wo man mit dem Teufel eine Sache gemacht hat, mit diesem Geiselnehmer. Und das Schlimmste war, weißt du, die Beleidigung Gottes. Das war, der Herr Jesus kam, um Gott wieder die Ehre, Gottes Ehre wiederherzustellen. Er wollte nicht die Menschen freigeben, der Satan. Er wollte nicht, dass die Menschen Gott loben. Und sobald man etwas mehr getan hat, als man sollte, hat der Teufel gleich den Dämpfer geschickt. Und hat versucht, gleich zu stören. Satans Plan war die totale Enteignung Gottes. Und es hat mit den Menschen begonnen. Denn der Mensch hat einen Auftrag gehabt. Füll die Erde und herrsche über diese Erde, mach dir die Erde untertan. Und das wollte der Teufel verhindern, dass der Mensch nicht der Herr dieser Erde wird, sondern dass er der Herr wird. Und wir gehen auch jetzt, wenn wir so weiter die Geistesgeschichte, die Technik und das alles beobachten, 5G und so weiter, die Entmündigung des Menschen. Der Teufel will systematisch bis heute die Menschen entmündigen, dass die Roboter sie bestimmen, dass sie ferngesteuert werden von Satelliten oder von was auch immer. Golgatha ist eine Veranlassung Gottes, hat damals begonnen, gilt seit Ewigkeiten her. Hier stellte Gott sich selbst seine Ehre her. Er selber, er, sein Sohn hat es gemacht. Du bist schuldlos an dem Tod Jesu. Und ich sage das frei weg. Du hast Jesus nicht ermordet. Du hast noch gar nicht gelebt, du bist gar nicht geboren. Genauso wie man heute den Deutschen unterstellt, ihr seid Nazis. Die meisten Leute haben damals gar nicht gelebt. Und so weiter, als sie Nazis waren. Was sollen sie da getan haben? Die können nichts dafür, was ihre Väter mal getan haben. Und ich kann nichts dafür, was da Adam, dass er sich verführen ließ, dass er so dumm war. Oder die Eva. Lass sie nicht einreden. Es waren nicht deine Sünden, die Jesus ans Kreuz brachte, sondern die Rebellion Satans, was in der Ewigkeit lange vorher geschah. Dieser Luzifer, der sich erhob als Gott, wollte Jesus vom Thron stürzen. Diese Frechheit des Teufels, das war der Grund für die Kreuzigung Jesu. Adam wurde nur missbraucht. Nimm den schwarzen Peter nicht an. Heute versucht der Teufel uns immer wieder den Menschen den schwarzen Peter zu schieben. Du bist schuld an der Kreuzigung Jesu. Nein. Wir sollen Jesus preisen und danken, dass er uns erlöst hat. Dass er endlich mal in diese Geiselgefängnis hineingebrochen ist. Dass er uns befreit hat. Er nahm das Gefängnis gefangen. Versteh mal das Geheimnis. Diese Geiselung hört auf. Nimm den schwarzen Peter nicht an. Als wenn du was getan hättest. Nein. Es ist eine teuflische Unterstellung. Theologisch eine Verdächtigung. Der Teufel versucht auch so auf dieser Tour Christen zu blamieren, schlecht ihnen was einzureden. Gott hat die Menschen gewollt. Und deshalb, wenn du Jesus annimmst und ihn akzeptierst als deinen Befreier, dann bist du frei. Von jedem Vorwurf, jeder Anklage. Du bist schuldlos an der ganzen Affäre damals von Golgatha. Ja, für meine Sünden starbe. Ja, freilich starbe für meine Sünden. Für die Sünden des Teufels starbe, für seine Rebellion, für seinen Aufstand. Der Teufel muss büßen, denn die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht, in aller Liebe. Nach der Auferstehung begegnet Jesus den Menschen, die ihn verstanden haben, die das begriffen haben. Ja, Jesus ist den Menschen, Frauen und den Jüngern, sogar selbst wenn sie noch so kleinen Glauben hatten oder gar keinen Glauben hatten, er ist den Menschen erschienen und hat ihnen erklärt, was die Kreuzigung ist. Und ich denke nur an diese beiden Emmaus-Brüder. Musste nicht Christus leiden? Musste er nicht auferstehen? Musste das nicht alles sein? Und dann hat er gesagt, ihr seid schuld an meiner Kreuzigung. Nein, das musste alles so sein. Das war im Plan Gottes. Warum musste er sterben? In Johannes Kapitel 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht damals. Deshalb muss er sterben. Die Welt, das ist dieses System, das ist, ja, in der wir leben heute. Die Schöpfung hat Gott gehorcht, aber der Mensch hat Gott nicht erkannt. Aber die Fische im Meer haben Jesus erkannt, als Jesus den großen Fischfang macht mit dem Petrus. Er ruft die ganzen Fische mittendrin im See und er macht den größten Fang seines Lebens. Wind und Wellen haben Jesus erkannt und sie gehorchten ihm. Nur der rebellische Mensch gehorchte nicht. Sogar das Wasser gehorchte dem Herrn, als er innerhalb von kurzer Zeit aus Wasser Wein machte. Die Schöpfung gehorchte Gott, die Elemente gehorchten Gott oder Jesus. Nur der Mensch nicht. Und er versucht wieder, den Menschen dorthin zu bringen. Und das ist, warum Jesus starb. Bisschen kompliziert, theologisch natürlich. Da musst du ein bisschen mitdenken. Und Jesus wurde anerkannt, nicht von den Juden, sondern von den Heiden, den Samaritern. All die Wunder, die damals passierten, sind ausschließlich bei den Samaritern passiert. Die samaritische Frau, die Samariterin am Brunnen dort in Sichem, die haben es erkannt. Aber die Religiösen, die waren so festgefahren. Der Teufel hat sie so geblendet, so in das Licht geführt. Natürlich war es schrecklich, was da passierte. Das Kreuz war kein Betriebsunfall in der Geschichte mit dem Menschen, in der Geschichte Gottes. Mit dem Kreuz hat Plan B, Gottes Plan B eingesetzt. Eigentlich hätte das alles gar nicht sein müssen. Wir hätten all diese Dinge nicht haben müssen. Der Adam ist geschaffen, hätte keine Sintflut geben müssen, hätte kein Abraham geben müssen, hätte kein Israel geben müssen, hätte es keine Juden geben müssen, hätte keinen David geben müssen, hätte es kein Gesetz geben müssen. Aber es kam alles anders. Und Gott hat Plan B eingesetzt und Plan B war, dass Jesus Christus kam und das Gesetz erfüllt und die Menschen frei macht, sich aufopfert. Der Mensch in seiner Dummheit steckt in diesem Stockholm-Syndrom bis über die Ohren, macht alles mit, denkt, das ist richtig. Wir werden so überleben auf diese Art und Weise, sympathisieren mit den Geiselnehmern. Jesus starb, um uns endlich aus der Geiselhaft zu befreien. Jesus ist zum Erben des ganzen Alls geworden. Wenn ich die Bibel lese, Johannes Kapitel 12, Vers 32, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und er meint das, was das heißt, was er sagt. Und in Jesaja Kapitel 40, wieder lang vorausgesagt, jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und jeder Hügel soll sich senken oder erheben. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, soll eben werden. Durch Jesus ist die Welt reguliert worden, wieder in Lot gebracht, wieder ins Gleichgewicht gebracht, durch Jesus Christus. Jesaja Kapitel 66, alles weit voraus, Jahrhunderte voraus. Alles Fleisch wird kommen und mich anzubeten, spricht der Herr. Alles Fleisch, seit Golgatha, also Zugang zu Gott. Seit Golgatha brauchst du keinen Priester mehr, brauchst du keinen Tempel mehr, brauchst du kein Gesetz mehr, brauchst du, ja, nichts. Du kommst und sagst, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Der Teufel und die Dämonen sind Geister und gehören nicht dazu, zu der Anbetung Gottes. Sie werden nicht erlöst, denn in der Bibel heißt Fleisch und Blut wird erlöst werden. Und so weiter sind von Gott erwählt und sind vor Gott woher bestimmt. Fleisch und Blut, die Erlösung. In 1. Korinther 1 schreibt der Apostel Paulus, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, blem. Uns aber ist es eine Gotteskraft, Halleluja. Uns ist es eine Gotteskraft und eine große Weisheit. Seit Jesus diesen Weg hinauf zum Kreuz gegangen ist und so weiter, wir sind über das Gesetz, wir sind in der Gnade und Gnade ist größer als das Gesetz. Die Gnade war schon vor Abraham, die Gnade war ja mit den Kindern Israel, solange sie ja mit Gott wandelten, die Gnade. Und Jesus hat erfüllt die ganze Leistungsreligion, die ganze Selbsterlösungsphilosophie. Weißt du, du musst nicht mehr jetzt große Erkenntnis haben, große Erleuchtung haben. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. So singen wir in einem Lied. Die Wiederherstellung des Menschen geht über das Kreuz. Er kommt raus aus diesem Stockholm-Syndrom. Ich muss nicht euch dienen. Pfui, schert euch weg. Satan, weg, hebt dich weg. Wir müssen einfach Mut und Zivilcourage haben, diese Dinge so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ich nehme den schwarzen Peter nicht an. Ich lasse mir nichts unterstellen, dass ich schuldig bin. Ich bin rein. Auch wenn ich Fehler mache. Wir machen alle Fehler. Aber der Teufel hat uns versucht, als Menschen in Rebellion zu Gott zu bringen. Und durch die, das, was geschehen ist, ich bin nicht mehr in Rebellion gegen Gott. Warum? Weshalb soll ich das tun? Was für Ursache hätte ich? So, das Kreuz ist die Wiederherstellung des Menschen. Sterben müssen wir alle. Weißt du, wir müssen zuerst mal ein paar Sachen klären. Sterben gab es schon im Paradies, denn das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es aufgeht und Frucht trägt. Das Sterben ist das Natürliche, damit der Leib sich verändert, überkleidet und ja verändert wird. Das Kreuz ist deshalb keine Strafe, kein Unfall, keine Katastrophe, kein Desaster. Es ist ein göttliches Muss für den Übergang von Diesseits ins Jenseits. Das ist für den Übergang. Das ist das Kreuz. Das Sterben gehört zum Plan Gottes, damit was Neues wird. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Das ist das Evangelium. Vergehen und werden durch das Kreuz. Du weißt, durch das Kreuz geht die Schöpfung weiter. Das Werk Gottes wird weiter fortgesetzt. Ist jemand jetzt in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich muss mich mit den alten Dingen nicht mehr rumplagen. Durch das Kreuz zeigt sich eine ganz neue Art. Ich bin frei. Manche Leute sind erstaunt, wenn man sagt, ich habe mich bekehrt. Was hat sich bei dir verändert? Eigentlich hat sich bei dir gar nichts verändert. Du lebst genauso weiter wie bisher. Ich dachte, selbst als ich getauft wurde, ich stand vor dem Spiegel, hab geguckt, ob die Ohren noch dran sind und ob ich einen Heiligenschein habe oder was sonst noch. Da war nichts da von diesen Dingen. Mein Leben ging genauso weiter. Es ist eine Veränderung in meinem Geist passiert, in meinem Inneren, in meiner Einstellung, in meinem Menschenbild und in meinem Gottesbild. Ich bin Kind Gottes. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, einen Vertrag mit Gott geschlossen. Ich bin mit Gott verheiratet jetzt und zwar ganz bewusst. Weißt du, das sind Erfahrungen des Geistes, die wir machen. Eine neue Schöpfung. Unsere Aufgabe ist, dass der Same gesät wird, das Wort Gottes in uns aufgeht, dass wir begreifen, dass alles andere ist, was Gott in uns macht. Und dann habe ich erst hinterher gemerkt, wie viel Arbeit der liebe Gott an mir hat, das zu verändern und das zu verändern und das loszulassen und das anzunehmen. Die Erlösung geht weiter nach Golgatha. Golgatha ist, dass die Dinge mal geordnet werden. Johannes, das ist deine Mutter. Maria, das ist dein Sohn. Und so weiter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du musst gar nicht groß deine Sünden bekennen. Gott, vergib mir meine Sünden. Ich bin ein großer, schlimmer Sünder. Jeder, der das Wort vom Kreuz hört, hat Vergebung der Sünden. Warum? Weil Jesus gebeten hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben alles in der Zeit der Unwissenheit getan, wenn wir was getan haben. Weil wir dumm waren. Weil wir auf den Teufel gehört haben. Weil wir uns den schwarzen Peter zuschieben ließen und nicht aufgepasst haben. Weißt du, wenn du die Karten spielst, du musst schon aufpassen, wo der schwarze Peter sitzt. Siehst du? Du musst den schwarzen Peter nicht aus dem Verkehr ziehen. Meine Kinder haben es manchmal das gemacht. Die haben den schwarzen Peter irgendwo versteckt und dann weitergespielt. Und keiner wusste, wo der schwarze Peter ist. Und genau so möchte der Teufel auszumachen, dass keiner mehr weiß, wo der Teufel sitzt. Und heute wird der Teufel ignoriert. Ja. Gibt's nicht. Doch, den gibt es. Aber den musst du nicht annehmen. Und so, wenn sobald du den hast, schick den weiter. Gib den Nachbar wieder weiter oder was weiß ich wo. Das Kreuz zeigt uns eine neue Art zum Leben. Und wenn wir manchmal keine Früchte sehen, keinen Erfolg sehen und so weiter, sollen wir an Jesus denken. Aber das wollte ich noch sagen mit der Vergebung. Wer die Worte von der Vergebung Jesu hört, Vater, vergib ihnen. Der hat Vergebung der Sünden. Die Juden sind nicht mehr schuld an der Kreuzigung. Die Römer sind nicht mehr schuld an der Kreuzigung. Wir dürfen den Juden nicht zuschieben, auch nicht den hohen Priester, dass sie schuld sind. Jesus vergibt die Schuld öffentlich am Kreuz für alle Menschen. Für die Juden, für die Römer. Und selbst wenn du gelebt hättest und ihn gekreuzigt hättest und den Nagel da durch seine Hand gejagt hättest, auch dir wäre diese Schuld vergeben. Seit den Worten vom Kreuz gibt es keine Sünder mehr. Wir waren mal Sünder, das stimmt, weil wir mit diesen Geiselnehmer zusammengearbeitet haben. Und jetzt, wenn du in deinem Leben all diese Früchte nicht siehst, diese Ergebnisse nicht siehst, keinen Erfolg hast, ja, bei mir passiert so wenig. Denk an Jesus. An Jesus ist auch nichts passiert. Auf dem Hügel Golgatha. Weißt du, manche Menschen sehen Jesus nur menschlich. Jesus war menschlich gesprochen am Kreuz gescheitert. Ja. menschlich gesehen endete sein Leben mit einem Misserfolg. Das Kreuz soll uns ermutigen, auch nicht aufzugeben, egal was passiert, nicht zu resignieren, nicht in Depression zu verfallen. Jesus hat uns nicht aufgegeben und wir sind nicht aufgegeben. Ein Zeichen der Liebe Gottes, auf dass alle, die an Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir manchmal vor dem Nichts stehen, vor dem Scherbenhaufen, wenn wir scheitern, innerlich und äußerlich, denk an den Kampf auf Golgatha. Jesus ist auch gescheitert. Jesus starb sogar als ein Selbstmörder, damit auch der Selbstmörder, der letzte Selbstmörder hier auf diesem Planeten Erde erlöst werden kann. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das waren seine letzten Worte. Und dass der römische Soldat sagt, sowas gibt's nicht. Er sagt ein kurzes Gebet, ein paar Sätze und er verschied, gab seinen Geist auf. Das muss wirklich der Sohn Gottes gewesen sein. Und das ist so wahr. Gott hat sich zu dem Ganzen bekannt. Die Sonne verdunkelte sich, ein Erdbeben geschah. Das waren Naturereignisse. Da kann das kein Mensch was tun. Da kann auch der hohe Priester flattern, so viel er will. Da passiert gar nichts. Das hat der Vater im Himmel sich zu seinem Sohn bekannt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Der Kampf Jesu auf Golgatha war ein Kampf mit Satan und nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Jesus wurde vom Satan angegriffen auf Golgatha. Jesus kam, und jetzt hör mir zu, er kam nicht wegen unserer Sünde. Gewiss, man lud unsere Sünde auf ihn, er war das Lamm Gottes. Aber Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Lies mal richtig die Bibel. Im Kontext. Er kam, um das Werk Gottes zu retten. Er kam, um die Worte Gottes zu erfüllen, auf das erfüllt würde, was der Prophet so und so gesagt hat. Die ganze Kreuzigung war ein teuflisches Werk Satans. Böses Werk. Was Jesus dort am Kreuz durchlebte, das war unerträglicher Schmerz, fabriziert in der Hölle. Sein Leiden begann im Garten Gethsemane. Er hätte es nicht überlebt, wenn der Vater im Himmel nicht einen Engel geschickt hätte und ihn gestärkt hätte in dieser dunklen Stunde. Er wurde gestärkt und dann ging er gestärkt in diese Arena. Der Arzt Lukas beschreibt, Lukas 22, Vers 44, wie große Blutstropfen bei Jesus zu Boden fielen, eine moderne Übersetzung. Nach seiner Verhaftung wurde Jesus gnadenlos ausgepeitscht. Der Teufel hat sich an Jesus ausgetobt. Nicht die Menschen haben das getan. Zwar, die waren die Handwerker, die waren die Akteure. Die haben das Handwerk getan, dieses schmutzige Geschäft. Und der Teufel schiebt immer die Menschen vor, das schmutzige Geschäft zu tun. Um dich zu quälen, zu plagen, dich zu ärgern, zu stressen. Aber nimm das nicht an. Du musst ihm sagen, Satan, du bist besiegt in Jesu Namen. Matthäus 27, Vers 34, Jesus starb ganz bewusst. Er weigerte sogar, Schmerzmittel anzunehmen oder eher das schmerzlindernde Lösung zu trinken. Er nahm das nicht an, weil er sagte, ich möchte bei vollem Bewusstsein in den Tod gehen. Ich möchte bei vollem Bewusstsein gehen. Er entschied sich, die Schmerzen auszuhalten. Auch diese Schmerzen am Kreuz, normalerweise dauert das Leiden bei einem gekreuzigten Menschen am Karthago-Arzt, wie die Karthager die Menschen gekreuzigt haben, bis zu 9 Tage. Bis zu 9 Tage hing ein Mensch am Kreuz, aber Jesus starb innerhalb von 9 Stunden. Keine 9 Tage. Warum? Weil er schon so viel erduldet hat, so viel ertragen hat, wurde ausgepeitscht. 39 Schläge hat er bekommen, eigentlich heißt es, 40 weniger 1, 39 Schläge. Bei 40 römischen Schlägen stirbt der Mensch schon. Das überlebt er nicht. Jesus war kurz vorm Sterben. Und dann Psalm 22 liest es, Jahrhunderte vorausgesagt. Psalm 22, Vers 16. Sie durchbohrten meine Hände und meine Füße. Als wenn das gestern passiert wäre. So redet David Jahrhunderte vorher. Oder Jahrtausende fast. Sie schauen, sie starren mich an. Sie reißen meine Kleider vom Leib, sie zerteilen meine Kleider unter sich und werfen Lose über mein Kleid, mein Gewand. All das steht beschrieben in Psalm 22 und das vorausgesagt. Also es kann kein Zufall sein. Es war geplant, auf dass die Schrift erfüllt würde. Jesu Kampf war unser Kampf, Halleluja, wäre unser Kampf gewesen, den Teufel zu besiegen, aber wir wären nicht in der Lage. Eigentlich sollten wir das tun. Eigentlich sollte der Mensch das tun. Eigentlich sollte das der Adam tun. Vom Paradies aus mit seiner Eva zusammen gegen den Teufel losziehen. Aber der Mensch war nicht in der Lage, der war nicht einmal in der Lage, Nein zu sagen. Geschweige denn, hier diese Strapazen zu ertragen. Und als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Deshalb dürfen wir auch wissen, er ist es getan. Und wir müssen nicht fünfmal gegen den Teufel kämpfen. Es genügt schon, dass einmal gekämpft wird. Einmal der Sieg errungen zu sein. Und deshalb ist das Kreuz für uns eine Gotteskraft. Nach Ostern können wir ein anderes Leben leben, in einem Format. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre Jesus tatsächlich ein Versager gewesen. Dann hätten die Gottesleugner und Spötter und die Philosophen recht. Aber Gott sei Dank, er ist auferstanden. Und deshalb ist unsere Predigt nicht umsonst und nicht vergeblich. Er ist kein Versager. Und es gäbe es keine Auferstehung, so schreibt Paulus einmal, dann wären wir die dümmsten Menschen auf dieser Welt. Da glauben wir Dummheiten, Torheiten, Blödheiten, was es auch immer sein mag. Dann wären wir Betrogene, wären wir Sünder und wir wären verloren und der Teufel hätte Recht über unser Leben gehabt. Die Kreuzigung Jesu war ein Triumph Gottes. Nicht nur ein, weißt du, wir sagen, der Teufel hat da triumphiert. Nein, es war ein Triumph Gottes. Der hat es ausgehalten, ohne Schmerzmittel. Und du hast große Schmerzen vielleicht, so wie Jesus damals dort gehabt hat. Sag ich, Schmerzen hat kaum ein Mensch. Und er hält es aus und sagt, ich trage es aus. In Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Er hat, und jetzt hör zu, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Was wollt die Römer? Was wollt die Juden? Was wollt die Priester? Was wollt die Pharisäer? Er hat sie bloßgestellt. Er hat die Mächte entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat über sie triumphiert. So steht es im Kolosserbrief. So haben die ersten Christen geglaubt und so haben sie ja auch gepredigt. Jesus triumphiert bis zum Schluss bei vollem Bewusstsein, ohne Betäubungsmittel, ohne dass jemand ihn unterstützt, ohne dass ihn jemand verteidigt. Der Prophet Hesekiel sieht, da kommt der die Kälte allein getreten hat, mit blutverschmierten Kleidern. Wer ist das, der allein kommt? Jesus hat allein gekämpft, um uns aus diesem Stockholm-Syndrom zu befreien. Und er rechnet mit allem ab. Er ordnet die Verhältnisse, er vergibt den Menschen die Sünden und er stirbt, als er sterben, weil er sterben wollte. Da selbst der Römer sagt, also sowas gibt es nicht, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon viele Kreuzigungen erlebt. Und damals haben sie in Judäa Tausende gekreuzigt. Aber sowas, was ich hier erlebt habe, sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas hat er noch nie gesehen. Wie Jesu Gebet prompt erhört wird. Und diesem Jesus darfst du und darf ich heute dienen, vertrauen und nachfolgen. Halleluja. Kind Gottes zu sein, das ist ein Vorrecht. Er hat mich frei gekauft. Aus diesem Sklavenmarkt, aus dieser Knechtschaft der Sünde. Ich muss nicht mehr für den Teufel ackern. Ich muss nicht mehr der Sünde dienen. Ich muss nicht mehr mit diesen Geiselnehmern kooperieren. In allem hat jetzt Jesus die Oberhand. Und das Schicksal Satans ist besiegelt. Du musst es ganz fest an dir glauben. Nimm den schwarzen Peter nicht an für dich. Er hat für uns alles wieder gut gemacht. Das, was wir vermurkst und versaut haben, was wir falsch gemacht haben, das kannst du sagen, ja, vieles, weil ich das nicht wusste, weil ich keine Ahnung hatte von diesen Dingen, habe ich so viel Fehler gemacht in der Zeit meiner Unwissenheit. Aber die Bibel sagt, Gott rechnet uns die Zeit der Unwissenheit nicht mehr an. Du musst dir über deine Ewigkeit, hör mir zu, keine Sorgen mehr machen. Die Schlacht ist gewonnen, der Sieg gehört uns durch Jesus Christus. Und alles wird gut. Auch das, was noch nicht so gut ist. In jedem Menschenleben sind Dinge, die noch nicht so sind, wie wir es haben möchten. Ich bin noch kein Millionär. Ich bin kein großer Held. Ich habe nicht riesige Erfolge. Was weiß ich? Vielleicht geht es mir genauso wie dem Herrn Jesus, dass Misserfolg sein Leben gekrönt hat, äußerlich sogar eine Dornenkrone tragen muss, statt eine Goldkrone. Aber Gott sei Dank, Er hat es getan und wir leben ein anderes Leben. Unser Leben geht weiter, unser Leben hört nicht auf. Jesus sagt, wer jetzt an mich glaubt, mir vertraut, der wird nicht zu Schanden werden. Satan ist besiegt. Und weißt du, Römer 16, 20, er ist zertreten und er steht unter deine und meine Füße und stell dich drauf. Wenn Depression ist, sagt Jesus, ich liebe dich, ich preise dich. Und du wirst merken, wie Depression schnell abhaut, wie Schwierigkeiten abhauen. Fang an, Gott, Jesus zu preisen, seinen Sieg zu rühmen. Das ist, was der Teufel hasst. Es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg. Rede vom Sieg. In den Hütten der Gerechten, heißt es in der Bibel, die mit Gott übereinstimmen, singt man vom Sieg. Nicht nur, oh Gott, du hast doch Schmerzen, ich habe Schwierigkeiten. Preise Gott, dass du Sieg hast. Und selbst wenn du Schmerzen hast, mach Purzelbaum. Du wirst sehen, plötzlich geht es. Weißt du, musst dem Teufel widerstehen, dir nichts gefallen lassen. Du musst ihm widersprechen. Genau das Gegenteil tun, was er möchte, dass du tust. Dich mit Tabletten vollpumpen oder mit sonst was dich vollpumpen. Gewiss, wir brauchen manchmal Hilfsmittel, wir brauchen ein paar Krücken. Aber nimm deine Krücken und schlag den Teufel weg, verscheuche ihn. Mach so wie der Moses, er nahm seinen Stock, schlug das Wasser und das Wasser teilte sich und sie sind trockenen Fußes hindurchgegangen, die Kinder Israel. Und ihren Pharao haben sie hinter sich gelassen. Und dann dreh dich um und schlag's noch einmal mit dem Stock und das Wasser fällt zusammen und Pharao ersauft. Ja. Gebrauche deine Autorität, die du in Jesus Christus jetzt hast, nach diesem schrecklichen Stockholm-Syndrom. Wenn du das noch nicht weißt, kannst mal googeln, kannst mal nachgucken, was es ist. Ich kann das nicht so jetzt in ein paar Minuten erklären. Aber es ist, dass du mit einem Geiselnehmer zusammenarbeitest, dass du zusammen mit ihm am Tisch isst, dass du seine Lieder singst und du sagst, ihr habt recht, wirklich, die Welt ist wirklich schrecklich, diese Rote Armee-Fraktion und so weiter, was sie da machten, die Mächtigen müssen weg. Ja, der Teufel wollte den allmächtigen Gott vom Thron stürzen. Mach mit ihm nicht mit. Er ist Herr, er ist Herr. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen. Deshalb preise den Sieg. Und weißt du, was du machen solltest heute? Heute ist ein so schöner Tag. Pack deinen Picknickkorb und geh in die Natur draußen raus. Ja, und sag, Teufel, ich will das Leben genießen. Das Leben ist zum Leben gemacht und nicht zum Krepieren und nicht zum Siechen und nicht sich zum Quälen und sich nicht Komplexe einreden zu lassen. Ach, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das ist, was der Teufel uns vorgaukelt. Du hast vielleicht studiert, du gelernt und so weiter. Jetzt hast du keine Arbeit, bist arbeitslos. Was ist mein Leben? Wofür lebe ich? Gib deinem Leben Sinn. Mach was aus deinem Leben. Lass dir das Leben nicht nehmen. Fang an, dein Leben zu gestalten durch die Macht Gottes. Schau nicht immer auf das Negative. Denn der Teufel hat nichts mehr in deinem Leben zu sagen. Der hat nichts mehr zu melden. Und gib deinem Leben eine ganz neue Dimension. Nur noch ein paar Stunden. Die Pilgrim Väter, die Amerika besiedelt haben, die haben gesagt, nur noch ein paar Meilen und wir sind dort, wo wir wollen, hinwollen. Nur noch ein paar Meilen, nur noch ein paar Stunden und dann bist du am Ziel. Dein Leben wird nicht 100 Jahre dauern und du wirst bei der Vollendung sein. Es gibt ein Ostern, es gibt eine Auferstehung, deshalb, ich lade dich ein zum Ostergottesdienst hier. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, Lob und Dank. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und lass dir das nicht nehmen, auch wenn die Leute alles Mögliche erzählen. Denke an Jesus und danke ihm. Denke und danke ihm, dass dieser glorreiche Sieg dein Sieg ist. Und du hast den schwarzen Peter schon weitergegeben. Weißt du, wie das geht? Da freust du dich, dass der andere jetzt hat. Dass es bei dem ist. Seit Golgatha leben wir in einem neuen Zeitalter, im Zeitalter der Gnade. Da musst du nicht mehr denken, ich muss das Gesetz erfüllen, ich muss das tun und ich muss das tun und ich muss das tun. Selbst wenn du die Bergpredigt liest, die Bergpredigt ist auch gesagt worden, noch vor Golgatha. Jesus wollte nur zeigen, selbst die Juden, guck mal, ihr könnt nicht das Gesetz erfüllen. Selbst wenn ihr euch noch so anstrengt, irgendwo werdet ihr fallen, irgendwo werdet ihr Fehler machen. Selbst wenn du blöden Gedanken hast, hast du schon gefehlt und hast es versagt. Seit Golgatha leben wir unter der Gnade. Wir sind begnadigt worden. Auch wenn wir ja Fehler gemacht haben. Seit Golgatha hat jeder eine Generalamnestie. Weißt du, was es ist? Habt alle frei. Könnt nach Hause gehen. Das Gefängnis ist frei. Die Tür ist offen. Wer nach Hause gehen will. Die Sklaverei hört auf. Ihr müsst nicht mehr euch weiter quälen und knechten lassen. Alle Probleme zwischen Gott und Menschen, die da waren, auch wenn du Fehler gemacht hast, sind beseitigt. Seit Golgatha gibt es ein neues Gesetz, das Gesetz der Liebe, das Gesetz des Friedens, eine ganz neue Weltordnung. Halleluja. Es sind ganz neue Vorschriften. Die Liebe, 1. Korinther 13, die Liebe eifert nicht, die Liebe macht das nicht, die Liebe macht das nicht. Die Liebe ist, Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, alles hört auf. Aber Liebe bleibt. Halleluja. Und deshalb nicht mehr, du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht, das ist nichts für dich. Seit Golgatha gibt es neue Bedingungen. Wer Jesus anblickt, so wie diese eherne Schlange in der Wüste damals beim Auszug der Kinder Israel, alle, die von dieser Schlange gebissen worden sind, die ganzen Bösewichte, meistens sind die Bösewichte erwischt worden von der Schlange, die mussten sterben, der Stich hat Schmerzen verursacht, aber sobald sie die Schlange erblickten, anschauten, die Moses erhöht im Auftrag Gottes, sie sind gesund geworden. Was ist das? Das ist Magie, Zauberei. Mag sein, was es will. Es ist ein Glaubensakt. Wer Jesus im Glauben erblickt, wird Teil zu derselbigen Stunde. Ganz neue Spielregeln bestimmen unser Leben jetzt, seit Golgatha. Auf Golgatha geschah ja die Versöhnung Gottes für alle Zeit und Ewigkeit. Und wenn Gott uns etwas vergeben hat, ist es für immer vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, sind meine Sünden wirklich vergeben? Weißt du, Leute fragen es immer wieder und die haben keinen Frieden, weil sie Golgatha nicht begriffen haben. Du bist frei. Und du musst dich jetzt angewöhnen, in Freiheit zu leben, in Freiheit dein Leben zu gestalten. Golgatha ist keine menschliche Erfindung, sondern ein Werk Gottes. Und hierfür führte Gott die Regie. Hier führte Gott alles, was geschah. Er schrieb das Drehbuch dazu schon Jahrtausende, ich würde fast sagen, ja Millionen vorher, in der Ewigkeit irgendwo wurde das Drehbuch für Golgatha geschrieben. Und alle Welt wurde da beteiligt. Juden, Römer, die Jünger, ja, selbst die Vorübergehenden. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt und so weiter, damit wir von dieser Schuld frei werden und so weiter und Menschen werden, die Gott gefallen. Seit Golgatha gefällst du Gott, auch wenn die Nase krumm ist und die Ohren abstehen und keine Haare mehr auf dem Kopf hast und ein bisschen bucklig bist und so weiter. Gott hat dich lieb mit Haut und Haaren, Lob und Dank. Und er hat deine Haare gezählt auf deinem Haupt. Golgatha ist, war Handeln Gottes, war eine Aktion des Allmächtigen. Und das ist das Wahre. Ich sehe an diesen ganzen Naturschauspielen 3 Stunden Sonnenfinsternis. Eine normale Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten, der Spuk ist vorbei. Aber hier 3 Stunden, der Kosmos steht still, da dreht sich nichts mehr. Ja. Du siehst, unsere Erlösung geschah von oben her, aus dem Universum heraus, dann das Erdbeben und die Gräber öffnen sich, der Vorhang im Tempel zerreißt, Flavius ist noch klüger, er schreibt noch etwas in seinen Memoiren, in seinen Berichten und seinen Büchern, schreibt er, die Tempelstür ging nicht mehr auf, nicht nur, dass der Vorhang zerriss, sondern die Tür vom Tempel ging nicht mehr auf. Als sie das Opfer bringen wollten, die konnten gar nicht in den Tempel mehr rein. Der Tempel war zu. Als Jesus starb, wurde der Tempel geschlossen, weil wir brauchten kein Opfer mehr. Und wir Menschen brauchen kein Opfer mehr. Von niemandem, kein Menschenopfer, kein Geldopfer, gar nichts. Wir sind frei. Verstehe Golgatha. Es war ein Erdbeben. Die Tür verrenkt sich, dass die Tür nicht mehr aufgeht vom Tempel. Verstehst du? Dass der hohe Priester nicht mehr ins Allerheiligste kann. Und selbst wenn er noch jemand drin wäre, der im Heiligtum ist, der ist gleich im Allerheiligsten, der braucht nicht noch irgendwelche Vorsorgemaßnahmen, nur nebenbei. Und da passierte so viel. In einem apokryphischen Buch heißt es mal, dass die Jungen beim Bau des Tempels, in Zeiten des dritten Tempels hier, was wir in Jerusalem haben, vom Herodes erbaut, dass man suchte 7 Jungfrauen und eine Jungfrau war Maria, die webte mit an diesem Vorhang, der so dick war, dass einige Ochsen ziehen mussten, überhaupt um aufzuziehen. Und der Engel sagte, Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und Gott hat diesen Vorhang getrennt, von oben bis nach unten herab. Gott hat getrennt. Hier waren höhere Mächte am Werk, als nur die Römer da, Parmenikens. Hier trennte Gott sich persönlich vom Tempel. Er sagt, ihr braucht nicht mehr. Gott wusste schon, was da passiert. Der Tempel wird zerstört werden. Und sie werden das Kolosseum von Rom nachher mit dem ganzen Finanzen bauen, mit dem ganzen Schatz, mit dem ganzen Gold, was im Tempel lagerte. Das Erdbeben. Gott trennte sich von dem Land. Israel ist schön. Ich war schon x-mal in Israel. Das ist ein Land Gottes. Es ist sein Land. Hier ist Jesus gewandelt. Aber da hast du nichts davon. Da kannst du vielleicht ohne Vorwahl mit Gott telefonieren. Aber sonst nicht mehr. Das Kreuz ist kein Ort der Niederlage, sondern ein Ort des Sieges, ein Ort der Offenbarung Gottes. Hier hat die Herrschaft des Bösen aufgehört. Und zwar für immer. Für immer. Golgatha ist das Ende des Teufels, das Ende des Bösen, das Ende der Sünde, das Ende der Rebellion. Niemand kann mehr gegen Gott rebellieren und angestiftet werden. Rebellier, protestier, gegen Gott werde ein Protestant. Golgatha ist das Ende des Verderbens, das Ende der Fürsten, Mächten und Gewalten. Du musst ihn nicht mehr unterdrücken und dich quälen lassen. John Knox, der schottische Reformator, der war so von Gott eingenommen und er war so stark in seinem Gott, dass er von der Maria Stuart nicht einmal die Mütze abgenommen hat. Verstehst du? Der hat gesagt, das ist auch nur ein Mensch, die ist auch nur eine Frau, was willst? Der hat sie nicht groß gehuldigt und Leute haben sich aufgeregt, der huldigt nicht mal die Königin. Der sagt, vor was? Das sind auch nur Menschen. Wenn du Gott erkannt hast, und wenn du Jesus begriffen hast, du wirst nicht mehr dich von Menschen unterjochen und sklaven lassen. Es ist das Ende der Traditionen, Ende des Unglaubens, der Unwissenheit, Ende der Religionen und der Anfang des Guten. Seit Golgatha verläuft unser Leben nach ganz anderen Gesetzen und Grundsätzen. Unsere Erlösung in Jesus Christus beruht nicht nur auf das Kreuz, sondern auf die Auferstehung Jesu Christi. Deshalb lade ich ganz herzlich ein für Sonntag. Komm in Gottesdienst am Sonntag. Das Thema wird sein, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Du sollst deines Heils wirklich gewiss sein. Wenn Jesus lebt und weil Jesus lebt, werde ich auch leben. Lebt nach ganz anderen Gesetzen. Mein Leben geht weiter. Und guck mal, das Leben der Jünger ging weiter. Nach der Auferstehung beginnt erst die wahre Geschichte des Menschen. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen, hat Christus gesagt. Und wir freuen uns und wir halten Ausschau auf den neuen Tag Jesu, auf den Tag Gottes, auf dem Tag X, wo Jesus kommt und die Seinen heimholt. Du und ich, wir werden nach Hause gehen, daheim, zu Hause sein und wir werden bei dem Herrn bleiben und sein ewiglich. Hier muss ich noch ein bisschen kämpfen, hier muss ich noch ein bisschen arbeiten, hier muss ich noch was tun. So wie die Jünger, sie sind ausgezogen und alle seine Jünger, Jesu Jünger, sind als Märtyrer gestorben. Und sie wären nicht gestorben, wenn sie nach dem Gesetz gelebt hätten, Juden geblieben wären. Nein, sie haben Jesus anerkannt als den Herrn. Sie wären nicht gestorben, wenn sie nicht gesagt hätten, Jesus ist Herr, der Kaiser hat nichts zu melden bei mir. Ich küsse seinen großen Zeh nicht an seiner Statue, wo er immer auch ist. Jesus kam, um das Werk Gottes zu vollenden und abzuschließen. Und Golgatha ist der Anfang. Golgatha gibt uns Zivilcourage. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich nehme nicht alles an. Ich lasse mir nicht alles bieten. Christentum gehört auch zum christlichen Leben. Du denkst, du musst dich ohrfeigen lassen, du musst dich quälen lassen, du musst dich peinigen lassen, du musst, was weiß ich noch alles. Gewiss, wir müssen den Weg Jesu gehen. Aber ich muss nicht meinen Geist damit vergiften und dieses Stockholm-Syndrom annehmen, solange ich lebe. Ich bin frei und bleib nicht stehen bei Golgatha. Manche Leute bleiben bei Golgatha stehen. Die sitzen nur die ganze Zeit in der Grabeskirche. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Halleluja. Das Grab ist leer. Gottes Werk geht weiter. Vater, ich danke dir für die Erlösung. Ich danke dir für das vollbrachte Werk. Ich danke, dass was alles geschehen ist. Jesus, du bist Sieger über Tod und Teufel. Und über alle Mächte, die damit zusammenhängen und von denen verursacht worden sind, diesen geistlichen Tod, diese geistliche Trennung, all das hast du besiegt, Herr Jesus. Und ich danke und ich preise dich von ganzem Herzen. Gelobt seist du, Herr Jesus. Segne meine Geschwister, die noch vielleicht irgendwo noch im Dunkeln sind, noch nicht ergriffen und erkannt haben, was Golgatha wirklich ist. Es ist vollbracht. Halleluja. Und wer sich noch jetzt abstrampelt, wer sich jetzt noch abmüht und abquält, Das hat Golgatha nicht verstanden. Lieber Heiland, spreng unseren Horizont. Hilf, dass wir begreifen, dass wir erlöst sind mit Haut und Haaren, mit allem, was wir sind, an Seele, Geist und Leib. Und der Teufel kriegt uns nicht. Wir gehören Jesus. Halleluja. Wir haben unser Leben ihm verschrieben. Und Gott hat uns versöhnt mit Gott. Sich selbst hat Frieden mit uns gemacht. Und der Heilige Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Das merken wir, dass mit uns was anderes los ist. Dass wir in einer anderen Dimension leben. Danke, Herr Jesus. Ich preise dich für heute Morgen. Halleluja. Danke für den Karfreitag. Amen.